Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen. Wir wollen jetzt in die Predigt einsteigen. Eine Predigt für die Täuflinge, aber natürlich auch eine Predigt für alle von uns. Und ich wünsche mir sehr, dass Gott jetzt in eure Herzen sprechen kann. In Mainz hat er schon getan, mich vorbereiten dürfen. So, Taufgottesdienst in unserer Gemeinde, genau. Warum denn Taufe? Vielleicht fragen sich immer wieder einige, warum sich Menschen, wenn sie schon größer sind, sich taufen lassen. Diese Taufe, die wir nachher erleben dürfen, die haben was zu tun mit dem Grundproblem der Menschen. Und dieses Grundproblem hat Simon schon angesprochen, nämlich die Trennung von Gott. Das ist das Grundproblem der Menschen. Und alle, die das erkennen, die erkennen, dass der Mensch ein Problem hat, denke ich, dass alle die Veränderung in sich möchten. Veränderung für das Leben wünschen in vielerlei Hinsicht. Ich denke, wenn wir in die Welt gucken, es gibt natürlich die berühmten Ausnahmen, aber ganz viele Menschen um mich herum, die möchten eigentlich gut sein, so in Anführungszeichen. Die möchten einfach gut sein, die möchten erfüllt sein. Die Menschen sind suchend. Wir hatten das vor kurzem mal in einer Predigt, nach was die Menschen alle suchen, Esoterik messen. Manche, die geben sich den schwarzen Messen hin. Die Menschen, die suchen Erfüllung. Es herrscht ein Riesendurst, einen ganz großen Hunger hier draußen, dass Menschen erfüllt werden. Sie suchen Veränderung, so der Anfang vom Jahr, gute Vorsätze, die meistens dann am 3. Januar dann auch schon wieder begraben sind. Aber die Menschen, die suchen Veränderung. Die suchen positive Veränderung. Und Veränderung, wenn wir in die Bibel schauen, beginnt damit, dass wir das Problem der Sünde erkennen. David, der zweite König des Reiches Israel, der war ein Auserwählter. Er wurde König, ihm stand alles zur Verfügung, aber er hat einen Mord in Auftrag gegeben und daraufhin schreibt er den Psalm 51. Und das war so ein Wendepunkt in Davids Leben, das gab Veränderung. Im Psalm 51, da bekennt David seine Sünden und fleht vor Gott, sei mir gnädig. Wenn wir erkennen, in mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe, dann darf Veränderung beginnen. Aber diese Veränderung oder andersrum, diese Erkenntnis, in mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe. Die hat eine Fortführung. Aber in Christus bin ich angenommener, als ich je gewagt habe zu glauben. Das ist das, was die Grundlage dieser Taufe ist. In Christus bin ich angenommener, als ich je gewagt habe zu glauben. Warum ist das so? Da möchte ich uns das Evangelium in der Nussschale einmal bringen. Wir werden jetzt das angucken, was wir gesungen haben, was die Grundlage dieses Glaubens ist. Simon hat mir da eine PowerPoint gegeben, die klicken wir jetzt einfach mal durch und führen uns diese Grundlagen des christlichen Glaubens unsere Basis einfach nochmal vor Augen und was es dann wirklich für uns bedeutet. Was hat Jesus getan? Er ist schuldlos am Kreuz gestorben. Das war diese Aktion, wo er wirklich jede Schuld auf sich genommen hat. Er ist gestorben und er wurde begraben. Und wenn hier die Geschichte zu Ende wäre, dann wäre es echt traurig. Aber sie geht weiter, nämlich Jesus ist tatsächlich auferstanden und wird nie wieder sterben. Er ist aufgefahren in den Himmel, dort sitzt er zur Rechten Gottes. Epheser 2 oder Epheser 1, er wurde aufgenommen in die Himmelswelt. Kommen wir nicht drauf, aber das steht dort auch. Und uns hat er dort mit hineingebeamt in diese Himmelswelt. In der Sekunde, wo du beginnst, Jesus Christus zu vertrauen. Jesus ist tatsächlich auferstanden und wird nie wieder sterben. Was glauben wir? Ich vertraue Jesus, dass er für meine Schuld bezahlt hat. Das werden die Täuflinge nachher bezeugen, wenn sie in dieses Becken steigen. Eigentlich habe ich nur einmal gedrückt. Ich glaube, dass er tatsächlich meinen Platz eingenommen hat. Dass Jesus Christus das vollbracht hat, was eigentlich mir zusteht. Weil es ist meine Schuld und er hat sie auf sich genommen. Ich bin eigentlich der, der an diesem Kreuz hängen müsste. Aber Jesus hat meinen Platz eingenommen und dieses Symbol der Taufe, dieses Auferstehen, dieses Auftauchen aus dem Wasser. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist und ich durch ihn neues Leben bekomme. Das Abwaschen des alten Lebens Neues beginnt. Die Bedeutung darin, weil ich zu Jesus gehöre, wird sein Sterben als Bezahlung für meine Sünde angerechnet. Ausschnitte aus Römer 6, hier Vers 10, dann Vers 9. Weil ich zu Jesus gehöre, wird sein Tod zu meinem Tod und die Sünde verliert ihr Recht auf mich. Das muss man jetzt merken. Die Sünde hat das Recht verloren auf dich und auf mich. Ganz wichtig. Weil ich zu Jesus gehöre, hat Gott Recht auf mein Leben und ich Anrecht auf ewiges Leben. Das ist so dieses Prinzip des christlichen Glaubens, dass wir errettet sind durch das, was Jesus Christus getan hat. Und die Täuflinge, die bezeugen das heute mit ihrer Taufe. Es ist ein Zeugnis für diese Welt. Das ist dieses Symbol dieser Wiederherstellung der Verbindung zu Gott. Das, was uns von Gott getrennt hat oder was uns trennt von Gott, unsere Sünde und unser ewiger Tod, für das ging Jesus ans Kreuz, ist wieder auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Er hat Tod und Sünde besiegt. Vielleicht noch ganz kurz, die Taufe an sich, das ist dieses Symbol, das ist zum Zeugnis, die Taufe allein rettet nicht. Taufe ohne Glauben bringt dich nicht weiter. Wenn wir das sehen in der Bibel, ist es immer dieselbe Reihenfolge. Dort, wo Christen aufgefordert werden, andere Christen zu taufen, im Missionsbefehl, da steht hin, geht hin zu den Völkern, macht sie zu Jüngern, also helft ihnen zum Glauben und dann tauft sie auf den Namen. Das kommt nirgendwo anders vor. Das kommt nirgends in einer anderen Reihenfolge in der Bibel vor. Manchmal denkt man ja, Eltern haben was verpasst, wenn ihre jungen, erwachsenen Kinder dann plötzlich getauft werden. Aber es ist einfach die biblische Reihenfolge und die Glaube, die Taufe ist das Zeugnis des eigenen Glaubens. Ich gehe über die Reihenfolge der Bibelstellen weg. Ihr könnt sie nachlesen. Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8. Da kommen immer Menschen zum Glauben und werden getauft. Der Kämmerer, diese berühmte Geschichte mit dem Kämmerer aus Äthiopien. Völlig verzweifelt liest er in der Bibel, der liest die Schriftrolle aus Jesaja. Und kann sie sich nicht erklären. Und Gott schickt Philippus zu ihm. Und er erklärt ihm diese Bibelstelle. Diese Bibelstelle, die in Apostelgeschichte 8 zitiert wird. die bezieht sich auf Jesaja 53. Und dieses Kapitel, das müsst ihr einfach mal immer mal wieder lesen. Wir lesen es ab und zu beim Abendmahl. Der Kämmerer konnte dort nichts damit anfangen. Ich lese uns einen kurzen Abschnitt. Da geht es einfach schon 800 Jahre vor Christi Geburt um Jesus Christus. Und da wird beschrieben, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Ja, und dann kommt es, er war durchbohrt um unsere Sünde willen. Und das steht in der Bibel. Und gerade in der Jesaja-Schriftrolle, die, das wissen wir aus Ausgrabungen, 1:1 bis heute übersetzt wurde, eben von Schriften, wo Jesus noch gar nicht gelebt hat. Besser bezeugt ist nichts als diese Schrift. 800 Jahre vor Christus war es schon angekündigt und noch viel früher, genau das zu tun oder auf den zu schauen, der durchbohrt wurde um unserer Sünde willen. Genau, vielleicht gibt es Menschen, die diesen Schritt noch nie getan haben. Kommt nachher gerne zu uns nach der Taufe. Wir taufen auch gerne weiter die, die noch nicht getauft sind und die ja, sich zu Jesus Christus bekennen. So, jetzt geben wir ein klein wenig Gas. Es soll vor allem darum gehen, jetzt noch mal ein paar Minuten lang, Gnade, die verändert. Gnade, die verändert. Und da gehen wir mit drei kurzen Punkten. Durch Gnade gefunden, in der Gnade leben, durch Gnade getragen. Die Bibeltexte, auf die wir uns beziehen, ist dieser Missionsbefehl aus Matthäus 28. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und ich möchte nochmal Werbung machen für den Epheserbrief, speziell für Epheser 2. Da steht so wunderbar drin, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Das ist das Symbol dieser Taufe. Er hat uns lebendig gemacht. Neues beginnt. Ja, der erste Punkt, durch Gnade gefunden oder zu den Täuflingen durch Gnade, nachher durch Gnade getauft. Dieses Kapitel der Gnade, das beschäftigt mich immer mehr. Die, die im Sing and Pray dabei waren, die haben schon viel davon gehört oder einiges davon gehört, was ich auch heute nochmal wiederholen werde. Ich denke, das waren so wenig, dass es einfach auch alle hören müssen. Und für die, die es gehört haben, die können sich dann nochmal daran erinnern. Der ganze Römerbrief spricht von dieser Gnade. Der Epheserbrief, es geht wie ein roter Faden durch diese ganze Bibel, die Gnade Gottes. In Römer 2, Vers 4, da steht dann, und weißt nicht, dass die Güte Gottes, die Gnade Gottes, dich zur Buße leitet? In Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Und das wollen wir einfach klarstellen, dass wir da gar nichts dazu können. Du kannst da nichts dazu tun. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Es ist dieser Glaube, es ist dieses Vertrauen auf Jesus Christus, diese Gnade, die uns ereilt hat, die wir Jesus erkennen durften. Das erinnert mich immer an diesen John Newton, dieses Lied, das wir auch immer wieder singen, der uns ein wunderbares Lied hinterlassen hat. John Newton war ein Sklavenhändler, der in Seenot Gott anrief und gesagt hat, Gott, wenn es dich gibt, dann errette mich aus dieser Not und ich will dir folgen. Und er wurde ein Jesus-Nachfolger und dann hat er dieses wunderbare Lied Amazing Grace geschrieben Und da kommt frei übersetzt: Die Angst ging weg vor lauter Gnade, aber die Gnade hat mein Herz gelehrt, Gott zu fürchten. Die Gnade hat meinem Herzen gelehrt, Gott zu fürchten. Und diese Gnade, die hat dazu geführt, dass diese angstgetriebene Furcht sich aufgelöst hat. Das ist das Ergebnis davon. Und wie das geht, damit beschäftigen wir uns jetzt so ein paar Minuten. Denn so im Menschen drin steckt da nicht so, wenn wir Gott nachfolgen wollen, wenn wir Gott gefunden haben, also mindestens für die, die Gott gefunden haben, aber auch alle anderen, die wollen ja wirklich gut sein. Aber haben wir nicht in unserem Denken drin, ist es nicht das Gesetz, das uns dazu bringt, Gott zu fürchten? Sind wir nicht immer dran, wenn irgendwas passiert in unserem Leben, wo wir wissen, das gefällt Gott nicht? Das gefällt Gott nicht, dass wir dann versuchen, so aus uns heraus dieses Gesetz noch mehr zu befolgen und noch ein bisschen strenger zu sein und uns irgendwas zurechtzulegen. Aber das wird nicht funktionieren. Wir kommen da gleich noch drauf. Der zweite Punkt ist, neben dem, dass wir durch Gnade gefunden sind, der zweite Punkt: in der Gnade leben. Wir haben es gehabt, worin beginnt diese Veränderung? Wenn ich Sünde erkenne, wenn ich merke, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Aber da wollen wir anders werden. Aber wie funktioniert das nun? Im Missionsbefehl, da steht ja drin: und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Ja, das stimmt schon. Diese Lehre, die ist wichtig. Aber das haben wir ja gerade gelesen. Aber noch wichtiger ist das hier in 1. Timotheus 1, Vers 5, da steht: das Ziel der Weisung, das Ziel des Gebotes, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also diese Lehre, die hat ein Ziel, nämlich dass in unserem Herzen die Liebe groß wird. Durfte ich auch vor kurzem davon predigen, dass diese Liebe durch uns hindurch sprudelt und dass wir zu einer Quelle werden des lebendigen Wassers. Das ist so dieses Ziel, und das wäre nochmal das, was die Lehre betrifft, aus dem Missionsbefehl nochmal ein extra Thema. Aber diese Lehre macht das in unserem Kopf, dass wir denken, dass wenn wir mit Gottes Gesetz in Berührung kommen, dass Veränderung bewirkt. Wo stehst du da? Versuchst du, Veränderung in deinem Leben, dieses Gott wohlgefällige Leben zu leben, indem du es selber probierst? Veränderung durch die moralischen Appelle, durch strikte Regeln. Ich meine, Regeln sind gut, aber sie führen zu einer oberflächlichen Veränderung. Ich denke, wir haben von der Bibel und von dem Gesetz oft ein falsches Bild. Und ich denke, diese Angst davor, vor diesem Gesetz, hält sogar viele davon ab, Christ zu werden. Also zumindest kenne ich Menschen, die dann sagen: nee, da müsste ich ja diesem Gebot folgen. Spurgeon hat einmal gesagt: das Gesetz ist wie ein Spiegel. Und ich weiß nicht, ob du da heute schon reingeschaut hast und ob es dir dann so gut geht wie mir. Also ich kenne dich nicht, aber ich kenne dich mal. Wir schauen in diesen Spiegel und erkennen irgendwelche Dinge. Muss mich kämmen, muss mich waschen, Zähne putzen. Wir erkennen durch diesen Spiegel. Aber du kannst dich nicht waschen und auch nicht kämmen mit diesem Spiegel. Der Spiegel ist keine Problemlösung. Dieses Gesetz ist keine Problemlösung. Dieses Erkennen ist keine Problemlösung. Du erkennst, aber das gibt keine Veränderung. Und der Spiegel kann dich noch so anbrüllen, dass du etwas anders tun sollst. Es wird keine Veränderung in dir bringen. Ich weiß nicht, wenn ihr auf das Gesetz schaut, mach gleich weiter. Ich so oft ich sehe immer wieder Sünde in meinem Leben. Und die Sünde, die kann ich nur erkennen, weil ich das Gesetz kenne. Aber ich schaue immer wieder auf das Gesetz und frage mich: verändert mich das? Nein, es verändert mich nicht. Aber ich frage mich dann: kann mich irgendetwas oder irgendjemand davon befreien? Der Schlüssel zu dieser Veränderung, das ist das Erkennen der Gnade, dass wir einen liebenden Vater haben. Ihr Eltern, erzieht eure Kinder mit Regeln, aber wenn er das ohne Liebe tut, dann werden die Kinder irgendwann mal weg sein. Wenn ihr eure Kinder in der Liebe erzieht, dann werden sie bleiben. Und das ist das, was wir, denke ich, auch als Christen erkennen dürfen. Wir haben einen liebenden Vater. Und diese Liebe, die bringt Veränderung. Wir müssen an den Punkt kommen, ich kann es nicht, aber ich bin trotzdem geliebt. Eltern lieben ihre Kinder, auch wenn sie mal daneben sind. Auch wenn ihnen mal nicht danach ist. Und so ist es mit unserem Vater im Himmel auch, mit unserem Papa. Wir dürfen zu ihm kommen und er liebt uns. Wir haben alles in unser Leben hineinbekommen. Die Gnade Gottes verändert und Gott hat dir alles gegeben, ein Leben für ihn zu leben. Das steht in 2. Petrus 1, ich möchte da gar nicht so sehr darauf eingehen. Vielleicht, ich lese nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Und dann wird es hier aufgeführt. Da kommt dann noch nachher was von Charakterfestigkeit, was wir uns aneignen sollen, geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu Glaubensgeschwistern. Und damit werden wir den Herrn Jesus immer mehr kennenlernen. Ja, wenn es nur so einfach wäre. Denn auch dieser Text endet damit, wenn wir das nicht haben, dann tappen wir im Dunkeln umher und ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Und das ist doch so oft das Problem. Vergessen, was Jesus getan hat. Und deshalb wollen wir uns immer wieder neu an diese Gnade Gottes erinnern. Diese Gnade Gottes, die verändert. Denn die Problemlösung von dem Vergessen ist, wir alle schauen mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Hinschauen zu Jesus heißt wegschauen von der Sünde. Hinschauen zu dieser Gnade heißt wegschauen von der Sünde. Und das ist doch das, was wir wollen in unserem Leben. Wir dürfen die Gnade nie aus dem Blick verlieren. Und uns immer wieder bewusst machen, was es Gott, was es Jesus gekostet hat, uns zu erkaufen. Du bist so teuer erkauft. Spurgeon hat darüber gesagt, als ich Gott noch als Tyrannen betrachtete, hielt ich meine Sünde für eine Bagatelle. Aber als ich ihn als Vater kennenlernte, trauerte ich darüber, dass ich mich überhaupt jemals gegen ihn aufgelehnt hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig und überfließend barmherzig Gott ist, da schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Erinnern wir uns an die Gnade. Die Gnade ist das, was dein Leben verändern wird. Wir kommen noch zum dritten Punkt, durch Gnade getragen. Wir können uns noch so oft an die Gnade erinnern, aber ich verspreche dir, es wird dunkle Stunden in deinem Leben geben. Und du wirst fallen. Ich bin schon zu lange mit Jesus unterwegs, dass das wirklich die Wahrheit ist. Es gibt immer wieder Momente, da fallen wir. Und dann ist es gut zu wissen, was in 1. Johannes 1, Vers 1. Johannes 1 steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Da steht es bezeugt. Die Bibel weiß davon. Du wirst Sünde haben. Aber unsere Hauskreisler, die kennen diesen Spruch wahrscheinlich schon richtig gut auswendig und die wissen, was jetzt kommt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das ist dieses göttliche Aber. Wenn wir fallen, dann dürfen wir immer wieder neu zu uns kommen. Denn, was haben wir gelernt? Der Vater im Himmel, der liebt uns. Diese Gnade ist so groß. Wenn es dunkel ist in deinem Leben und diese dunklen Stellen oder die dunklen Dinge werden immer wieder kommen, dann erinnere dich an das, was am Anfang in der Bibel steht. Was steht am Anfang in der Bibel? Wer weiß es? Wir hatten es vor kurzem hier auch in der Predigt. Was kam am Anfang? Gott schuf. Gott schuf Himmel und Erde. Und was hat er als allererstes gemacht, als er die Welt erschaffen hat? Er hat Licht und Finsternis getrennt, genau. Er hat das Licht geschaffen. Und sollte nicht dieser Gott, der Licht geschaffen hat, nicht auch Licht machen in dir? Wir brauchen immer wieder solche Eckpfeiler der Erinnerung. Das steht am Anfang von der Bibel. Der, der Licht gemacht hat, der wird es auch in dir hell werden lassen. Und ich frage mich und auch euch immer wieder, was trauen wir eigentlich Gott zu? Wir haben wunderbare Zusprüche in der Bibel, in Epheser 1. Und das möchte ich euch allen, vor allem auch den Täuflingen, einfach mitgeben. Wenn es dunkel wird, erinnert euch an das Licht und denkt euch dran, dass euch nichts und niemand von dieser Liebe Gottes trennen kann. In Epheser 1 steht, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. In dem Moment, wo du beginnst, Jesus zu vertrauen, wo du ihm dein Leben anvertraust, wo du beginnst zu glauben, dass er für dich gestorben ist, in diesem Moment wirst du versiegelt. Und wenn Gott etwas versiegelt, dann kann niemand dieses Siegel brechen. Du bist versiegelt, du bist sein. Wir haben es vorhin in dieser Präsentation, niemand hat mehr ein Recht als nur Gott allein auf dich und dein Leben. Und noch eine weitere Verheißung in 2. Thessalonicher 3. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Sei sicher, du bist vor dem Bösen bewahrt. Alle, die in Christus sind, Gnade, die trägt. Und vielleicht noch so ein Eckpfeiler, was steht am Ende, ganz am Ende der Bibel? Was ist das letzte Wort, was ist der letzte Satz? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
Ich bin mit Gott. Ich möchte jetzt noch vor die Täuflinge nach vorne kommen und erzählen, wie sie Jesus kennengelernt haben. Kurz diesen einen Satz noch vorlesen, den nachher die Täufer, ja, die Taufenden vorlesen werden. Da geht es nochmal so ein bisschen kurz und knapp drum. Also der Name wird gesagt und dann heißt es: Du hast vor der Gemeinde deinen Glauben an Jesus Christus bekannt. In diesem Glauben sollst du bleiben und wachsen. Darum bitte ich dich, halte dich zur christlichen Gemeinde, höre mit uns auf Gottes Wort und folge Jesus Christus mit Gehorsam nach. Bist du dazu bereit, so antworte mit Ja, mit Gottes Hilfe. Und da merken wir schon, diese Verbindung, dieser Glaube wird gezeigt in der Taufe. Auch dann, dass man der Gemeinschaft Gott nachfolgt, aus dem Wort Gottes lernt. Und jetzt möchte ich die Täuflinge dann Reihe nach vorne bitten. Täufling plus Taufbegleitung. Jetzt kommen die Kinder noch vorher rein, dass sie auch dabei sind. Bisschen Abstand halten vom Taufbecken. So einen Meter oder so Abstand vom Taufbecken halten. Hier vorne hat es noch Sitzplätze, da hinten hat es noch Sitzplätze für die Kids, genau. Genau, vielleicht bei den Eltern auf dem Schoß oder so. Timo darf schon nach vorne kommen. Timo Link mit Katrin Link als Taufbegleitung.